Und da kommt jetzt genau dieses Konzept rein, dass wir fest dran glauben, dass es nicht mehr um Prompten gehen wird in Zukunft. Weil Prompten ist wieder dieses, ich mache einfache Aufgaben. Das ist schon auch gut, das wird vielleicht auch bleiben. Aber es geht doch darum, in Zielen zu denken, in Ergebnissen zu denken. Also so ein Ding eher zu mandatieren. Und wenn man das weiterdenkt, dann landet man plötzlich bei einem Partner. Den nennen wir gerade der KI-Co-CEO. Also jemand, der dir zur Seite steht, den du mandatierst, was er tun soll.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek. Lexware, ich glaube, das kennt jeder, aber vielleicht weiß nicht jeder über Lexware, dass die Mutter, also die Haufe-Gruppe, glaube ich, über eine halbe Milliarde Umsatz macht. Und mich interessiert natürlich, wie groß der Anteil von Lexware daran wirklich ist. Ich glaube, die reine Cloud-Lösung, die Lexware Office, hat mittlerweile weit über 400.000 Kunden, wenn meine Zahl stimmt. Und ein relevanter Anteil der deutschen Lohnabrechnung wird übrigens mit der Lexware-Software gemacht. Also viele von uns bekommen ihr Geld über Lexware ausgezahlt sozusagen. Mein Gast heute ist der Christian Steiger. Er ist der Managing Director bei Lexware und Founder Lexware Office. Und er kniet sich neben dem Thema Lexware auch ganz tief in das Thema AI rein. Von ihm möchte ich heute wissen, ob AI für Lexware vielleicht eine Chance oder Risiko ist und mit welchen Strategien er dieses Jahr ins Jahr startet. Ja, herzlich willkommen, Christian. Danke, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank, Christoph. Freue mich richtig aufs Gespräch heute.
Ich habe ja jetzt gleich mit ein paar Zahlen angefangen. Waren die soweit richtig oder hast du mit dem Kopf geschüttelt?
Nein, da konnte ich jetzt tatsächlich zunicken. Wir sind schon tatsächlich über 400.000 Unternehmen sind es ja, die Cloud-Lösung Lexware Office nutzen. Insgesamt sind wir bei Lexware mit ungefähr über 600.000 Kunden, also wirklich Unternehmen, die aktiv mit unseren Produkten arbeiten.
Das ist schon relativ erfolgreich. Was würdest du sagen, in ein paar Sätzen, ist das Geheimnis hinter eurem Erfolg?
In ein paar Sätzen, das ist jetzt gut gesagt. Ich glaube, es gibt natürlich nie diese Secret Source, das wird man oft gefragt. Ich glaube, dass wir halt zwei Dinge tun. Also das Erste, wir haben ein sehr klares Playbook. So nennen wir das bei uns intern, das Lexware Playbook. Und ich mache kurz einen ganz kurzen Auszug. Wir haben eine ganz klare Vision, super straightforward. Wir wollen Unternehmertum erleichtern. Und jetzt kommt die Frage, so dieses Why. Ich glaube, alle kennen den Simon Sinek Talk mit diesem Why, How, What. Das ist unser Why. Das ist das, was uns antreibt, was mich auch massiv antreibt. Und jetzt gibt es zwei Bereiche im How. Und da will ich kurz Stellung nehmen sozusagen. Und das eine ist, wir wollen natürlich exzellente Softwarelösungen machen. Wir sagen aber ganz klar, exzellent kann nur der Kunde, die Kundin sagen. Wir können nicht sagen, was exzellent ist. Aber der andere Teil ist, und der ist, glaube ich, noch wichtiger vielleicht sogar, das ist unsere Haltung. Das nennen wir Tell Your Story. Das heißt, wir geben den selbstständigen Kleinst- und Kleineren eine Bühne, die sie sonst niemals bekommen. Das machen wir auch in Podcasts, das machen wir in Events, das machen wir in einem Magazin, das machen wir jetzt gerade aktiv in TV. Das heißt, wir schaffen über 1 Milliarde Touchpoints im Jahr für diese Kleinst- und Kleinen, die dort stattfinden. Und das ist was, das liegt mir auch besonders am Herzen, weil ich ganz arg fest dran glaube, das ist das Rückgrat von Deutschland, wo wir sprechen. Wir sprechen dort von 4 Millionen Kleinst- und Kleinunternehmen. Das sind circa 97% aller Unternehmen in Deutschland sind dort und die beschäftigen 12,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen. Also ich glaube, man sieht schnell, das ist dieses Rückgrat, aber die spricht keiner. Wenn die Bäckerei, wo du heute Morgen vielleicht das Brötchen geholt hast, morgen nicht mehr da ist, je nachdem, wo du wohnst, da wird's keine Meldung zu geben. Aber es sind genau die, die das ganze Thema am Reden halten. Und ich glaube auch in der Corona-Zeit, wenn man da mal ein bisschen zurückgeht, es sind auch die, die die Innovation schaffen. Jedes große Unternehmen, und ich glaube, du hast viele auch in deinem Podcast gehasst, große Unternehmer und Unternehmerinnen, die wir haben mal so klein gestartet. Das heißt, so wichtig und das treibt uns. Deswegen wollen wir Unternehmertum erleichtern auf diesen beiden Seiten der Medaille. Das ist so unser Antrieb oder was mich auch massiv antreibt. Und da spielt natürlich auch, du hast schon angedeutet, KI sicherlich eine ganz wesentliche Rolle in Zukunft.
Das war einmal das What und das Why. Und hast du das How auch schon beantwortet?
Das How habe ich beantwortet mit den zwei Seiten. Das What habe ich tatsächlich übersprungen, weil es vielleicht das Langweiligste, da kennt man uns für. Das ist dann Buchhaltung, Rechnungsstellung, Personalbuchhaltung, Abrechnungen, all die Themen, die wir ja auch wissen. Und das ist ganz wichtig, das ist uns vollkommen bewusst. Keiner hat sich selbstständig gemacht, um Buchhaltung zu machen. Außer ist vielleicht ein Buchhalter. Es sind also Themen, die niemand mag. Und ich sage das immer wieder ganz gerne, das ist uns vollkommen bewusst. Deswegen wollen wir es ja auch wegautomatisieren. es fällt nicht weg, das kann nur der Staat, aber was wir machen können, ist was mittels Software und Lösungen so alles bereitstellen, dass diese Kleinstunternehmen das möglichst leicht haben. Da ist schon wieder das Unternehmertum erleichtern drinnen. Das ist das, was uns antreibt. Also wenn es kompliziert wird, sozusagen vom Gesetzgeber, versuchen wir es wieder leicht zu machen. Und da freue ich mich noch viel mehr über eine Zahl, wenn ich unsere NPS, den Net Promoter Score, den wird man vielleicht in dieser Zuhörerschaft kennen, schaue, dann ist das so ein ganz wichtiger Faktor von zu sagen, ist das, was wir tun, denn überhaupt gut? Weil, wie gesagt, exzellente Produkt ist der Anspruch, aber ob es exzellent ist, kann nur die Kunde sagen. Da bin ich ja glücklich, dass wir da immer sehr, sehr hohe Werte haben, wie ich empfinde.
Und hast du einen Wert im Kopf?
Ja, da sind wir weit über 50. Das finde ich für eine Buchhaltung sehr stark. Und was ich noch viel stärker finde, ist, dass das Feedback, dass das viel interessanter ist, wieder einen Indexwert, den gilt es zu halten und zu verbessern, ist eigentlich, was schreiben die denn? Und die schreiben uns immer mehr Emotionen. Also, und jetzt ganz ehrlich, bei Buchhaltung, glaube ich, wird nicht jeder gleich in Emotionswahn und in Friede und Liebe ausfallen. Aber wenn man was löst, was man vielleicht nicht mag und es ist gut gelöst, dann kommen plötzlich auch mal Emotionen zurück. Und dann kriegt man ein Lob oder so ein positives Signal, das einen dann schon richtig, ja, eigentlich wirklich berührt. Und das ist so das, was natürlich dann auch, glaube ich, hier über 550 Mitarbeiter wiederum antreibt und stolz auch macht, wenn das passiert. Und das ist das Schöne, wir kriegen wahnsinnig viel Rückmeldung immer, auch wenn wir es nicht gut machen. Aber das ist ja wieder sehr gut, um es dann vielleicht wieder besser zu machen.
Ich hatte in der Intro gesagt, die Haufe-Gruppe, zu der gehört, hat 560 Millionen Euro Umsatz gemacht, glaube ich, letztes Jahr. Wie hoch ist da euer Anteil dran?
Also mit der Lexia, also gesamt sind wir beim Umsatzanteil von also letztes Jahr, Fiscal Year ist bei uns immer unterjährig. Ich rede nicht vom Laufenden, wo wir so um die 212 Millionen plus gelandet sind.
Wie viel, Entschuldigung?
212 Millionen an Umsatz.
Ja, das ist recht ordentlich. Ich habe gerade gestern aus Versehen die Bundesregierungspressekonferenz gesehen und da wurde vorgestellt, dass das Steuerberatungsgesetz jetzt sich aktualisiert oder verändert wird. Große Öffnung, dass irgendwie viel mehr Leute Steuerhilfe machen können, dass Steuerhilfe im Bekanntenkreis vereinfacht wird, dass studentische Tax Law Clinics jetzt offiziell zugelassen werden. Sind das Sachen, wo ihr sagt, oh, das wird uns schon ein bisschen Geld kosten? Oder sagst du, toll, noch mehr Leute, die Lexware benutzen können?
Also ja, das ist ja doch, der Deutungsraum ist da groß, was jetzt Öffnung heißt oder was jetzt vielleicht nicht mehr drinsteht, so könnte man es ja auch formulieren, diese Unklarheiten, es ging auch darum, ob dann Private Equity Companies rein dürfen, nicht, das sind ja verschiedene Dinge gerade, also viel Bewegung im Markt, ja, vorher vielleicht nicht so ganz so stark sichtbar waren, aber ich kann wirklich sagen, wir sehen ja auch gerade die Steuerberater sind für uns ganz große Partner, weil sie sind die Partner unserer Kunden, also sehr viele haben natürlich eine Steuerberaterin. Das heißt, alles, was da sich verändert, besser wird, sind wir nicht Freunde von. Wir sehen es ja immer so, wir wollen ja Unternehmertum erleichtern und nicht die Buchhaltung perfektionieren. Also das ist, wollen wir natürlich machen, indem wir das wegautomatisieren, aber jeder, der mithilft, ist positiv zu sehen. Wird oft gefragt, auch bei E-Rechnung, dann habt ihr doch gar keinen Job mehr, weil dann ist ja die Rechnung weg oder so irgendwas. Ja, nein, darum geht's ja nicht. Es geht doch darum, also aus unserer Sicht zumindestens, dass es verschiedene Lösungen gibt, wenn er die Rechnung schreibt, wenn er unsere nimmt, okay, wenn es mit der anderen besser geht, auch okay. Wenn er unsere Geschäftskunde nimmt, okay, wenn er einen anderen nimmt, auch okay. Am Ende, wo wir schon Interesse haben, ist natürlich die Information zu sammeln, damit wir dir, also unseren Kunden und Kundinnen, später eine ganz andere Leistung bieten können. Und da denken wir, so nennen wir es auch intern, sprechen wir vom Beziehungsmacher, Berater. Das heißt, was wir machen wollen, ist eigentlich das abbilden, was heute schon da ist. Ne? Jeder dieser Kleinst- und kleinen Unternehmen hat ja ein Beziehungsgeflecht. Das heißt, der hat zum Beispiel eine Bank, dann vielleicht auch einen Berater hinten dran. Der hat einen Lieferant, wenn er was verkauft. Der hat hoffentlich Kunden, sonst wird es eh schwer. Der hat auch eine Beziehung zum Finanzamt, die ist vielleicht ein bisschen zwangsmäßig, er muss da halt was abliefern. Er hat auch immer noch ein Privatleben und er hat vielleicht Mitarbeiter, haben ja auch nicht alle logischerweise. Solo-Selbstständige haben ja keine Mitarbeiter. Und das ist so ein Teil dieses ganzen Beziehungsgeflechtes. Da wollen wir unterstützen und auch Daten, weil da von unseren Daten kommt natürlich was aus dem Rechnungsstellungstool und so weiter, aber natürlich auch aus diesen Beziehungen. Und Daten ohne Beziehung sind nichts wert. Also Beziehung hat so zwei Gleise, einmal aus dieser menschlichen Interaktion, aber auch die dann bereitstehen. Und daraus einen neuen Nutzwert zu stiften, das ist das, für was ich auch brenne. Also das, auch die alle Leute, die hier arbeiten, natürlich wollen wir diese Buchhaltung gut und super machen, aber die soll ja weg. Unser richtiger Antrieb ist, dass wir in eine, ich nenne es jetzt mal hier so, digitale Beratung reinkommen und da steckt dann auch Stichwort Lena-Prinzip dahinter, dass wir da ganz anders auf die neuen Wertschöpfungsketten schauen, das, was uns da wirklich treibt und was wir auch ganz wichtig finden, weil wir vielleicht noch gerade die Chance nutzen, bei so einem Podcast, die sagen, es sind zu wenig Gründer und Gründerinnen. Wenn wir sagen, es geht hoch, dann muss man immer wieder aufpassen. Ja, Startups gibt es jetzt mehr, aber wir reden halt von 3.000. Wir haben 590.000 Gründungen in Deutschland jedes Jahr, so circa. Ne? Und davon sind aber die meisten, die hochgehen, wirklich diese Nebenerwerbsgründungen. Es sind nicht die Vollerwerbsgründungen, die sind -8%. Das heißt, wir haben da echt ein Thema in der Breite und die, über die auch dort wieder nicht gesprochen. Wir sprechen viel über Startups, ist wichtig, aber es ist ein ganz, ganz kleiner Teil, macht 2% der Gründung ungefähr aus. Und das ist mir so wichtig, weil da geht es wieder darum, wenn wir da nicht Erleichterung schaffen und Regulatorik geht eher hoch, ich glaube, da wird mir jetzt erstmal jeder zustimmen, aber das kann man ja mit umgehen. Man muss ja nicht nur negativ drauf und sagen, okay, was heißt das dann? Und gibt es vielleicht Lösungen, die mir helfen, damit erleichter umzugehen? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, der uns alle treiben sollte in Deutschland, unabhängig, dass es ein Business von uns ist.
Das Lehrerprinzip, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Du hast jetzt gesagt, dass du teilweise auch immer mehr helfen willst, Beziehungen von Daten, das Unternehmersein vereinfachen. Ist das so ein bisschen eine Vision, wo du sagst, das wäre doch toll, wenn wir von dem Rückspiegel Buchhaltung in so eine Vorschau wandern, dass das so ein bisschen der Auslöser ist? Oder siehst du das als, Bürokratie wird immer weniger, AI wird immer besser. Wir müssen schon auch gucken, dass wir wirklich den ganzen Grundsinn von Lexware in 5 bis 10 Jahren ganz woanders haben als heute.
Das spricht mir jetzt schon aus dem Herzen, weil ich habe einen ganz tiefen Belief, also langfristig ist kein Unternehmen oder kein Geschäftsmodell erfolgreich. Das ist erstmal ein bisschen deprimierend jetzt vielleicht auf die Schnelle, aber da glaube ich ganz fest drauf, ist das auch so. Das heißt, wer sich nicht neu erfindet, ist raus, früher oder später. Das ist ja nicht mehr gleich so 0-1, bitte, so wie ich es verstanden habe, aber da immer wieder zu gucken und leicht paranoid zu sein. Und das ist jetzt eigentlich so zwei Themen. Das eine ist, natürlich ändert sich das, was gerade draußen passiert, durch Technologie zum Beispiel, da ändert sich Nutzerverhalten, da kommen andere Ansprüche rein und so weiter. Das ist auch genau richtig und gut so. Und aus Geschäftszwecksinteresse sollte ich mich da ja dran auch anpassen, sonst fliege ich vielleicht entsprechend aus dem Markt. Das heißt, ich kann egal in welchem Business eigentlich nur empfehlen, immer wieder so leicht, ja, ich nenne es mal gerne paranoid, durch die Gegend zu laufen, zu gucken, was heißt es für mich als Unternehmen, was heißt es für die Wertschöpfung, wie wird die angegriffen? Und wir haben vielleicht auch ein bisschen den Vorteil, dass wir ein gutes, substanzielles Geschäft schon haben in der On-Premise-Welt. Aber das ist ja, die wird jetzt schon abgelöst, wenn man so möchte. Also nicht abgelöst, aber vom Neukundenwachstum ganz klar in der Cloud Shift. Jetzt kommt halt wieder nichts. Und wir nutzen ein bisschen so ein Theoriemodell dahinter von Geoffrey Moore, Zone to Win, von Geoffrey Moore. Und das beschreibt es, finde ich, immer wieder, bin ich wirklich Fan von, sehr, sehr gut, weil das teilt das eigene Unternehmen, das Portfolio in unterschiedliche Quadranten und einer davon.
Performance-Zone und Incubation-Zone.
Exakt. Und Transformation-Zone. Ja. Und da kann man sich natürlich ein bisschen selbst verarschen, wenn man möchte, indem man sagt, wir sind doch ganz innovativ, da unten sind wir doch ganz arg. So die Frage, wie man es bewertet, liegt ja in der eigenen, sagen wir mal, Brille, wie man das tut. Aber wir gucken da sehr, sehr straight drauf und ist auch schon im 12. oder fast schon 15. Jahr, wo wir danach steuern. Wir haben unser On-Premise-Geschäft, das ist ganz klar auf Profit. Dann hatten wir ja jetzt dann 12 Jahre zurück, als dann LexOffice damals von haben, jetzt LexOffice in den Markt ginge, ne, Stunde Null davon, war das nicht ein Incubation. Du hast gerade gesagt, das, wo man gar nicht so genau weiß, da ist zwar ein Potenzial, aber kriegen wir das gehoben? Akzeptieren es die Kunden? All diese Fragen, die heute so lächerlich erscheinen, weil ja klar macht man das in der
das
Cloud
war von
und so.
Einmal kaufen, umstellen auf Abo in der Cloud.
Genau, richtig. Mhm. Substitutionsgeschäft in der Cloud. Und das ist dann die Incubation-Zone, da geht es um Potenziale. Mhm. Aber das Ziel ist, in die Transformationszone zu kommen. Also in dem Theoriemodell jetzt, aber ich glaube ich auch wirklich fest dran. Und das machst du alle 10 Jahre nach dem Buch in der Theorie. Und ich würde es immer noch bestätigen, das ist auch, du kannst froh sein, wenn du das alle 10 Jahre hast. Hast du nicht, hast du ein dickes Problem normalerweise. Und wir als Familienunternehmen, ich nenne es mal so, sind zur Innovation eigentlich gezwungen, weil wir können nicht warten, bis irgendein Tech-Startup groß wird und dann für, keine Ahnung, 2-3 Milliarden kaufen. Das haben wir nicht. Also müssen wir selber dafür sorgen, dass in der Inkubationszone was ist, genügend ist. Und ich werde gucken, schieben wir was hoch in die Transformationszone. Transformation hat so 2 Aspekte, deswegen finde ich das Modell auch so stark. Sie sind nicht, oder hat mehrere noch, aber die 2 jetzt vielleicht mal. Das eine ist, sich zu sagen, was heißt denn dann Wachstum? Bei uns ist ganz klar Neukundengewinnung. Wir haben im letzten Jahr allein Lexware Office 150.000 Neukunden gewonnen. Also Unternehmen, Unternehmerinnen. Und das ist uns, wir nennen das Growth, da gucken wir gerade drauf. Ein anderes Unternehmen guckt vielleicht gleich nach Umsatz im Wachstum, das kann ja unterschiedlich sein. Und das andere ist, und das ist vielleicht noch wichtiger, was nicht so sichtbar ist nach außen, ist, wie wird das Ganze gesteuert, nach welchen Methoden, nach welchen Organisationsmodellen, wie arbeitet man da, wie läuft die Zusammenarbeit, und die ist dann unterschiedlich. Also auch innerhalb der Lexware wirst du unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit finden, weil der Markt schreibt uns vor, wie wir arbeiten und nicht ein Management oder eine Whatever-Theorie, sodass suchen wir immer das Bestpassendste, so nennen wir das, weil es gibt ja nicht das Ideale, ich glaube, das wissen wir alle, die sich in Organisationen schon beschäftigen haben, aber es gibt ja Bestpassendste, auch zu Zeitpunkten und vielleicht nochmal ganz neu, da wäre man in einer Inkubationszone, wo man da ganz andere Dinge wieder zulässt und auch fördert. Und das hilft uns, glaube ich, immer wieder im Portfolio sehr klar zu sein. Ich sage nicht, dass wir es perfekt spielen, aber wir müssen immer, Geoffrey Moore in dem Zone to Win nennt es die nächste Welle, und die nächste Welle ist immer Technologie. Da glauben wir auch ganz fest dran. Technologie ist immer der Game Changer, aber nur Mittel zum Zweck. Das ist ganz, ganz wichtig. Technik allein ist ganz schnell Spielerei. Aber zu verstehen, wie kann ich mit Technologie, in unserem Falle Unternehmertum erleichtern, dann wird da ein Schwung draus, wenn man das gefunden hat. Also die Kundenbedürfnisse bleiben, die Technologien ändern sich und ich kann in völlig anderes Spielfelder vielleicht plötzlich rein und dem Kunden neue Values bringen. Und das ist ein großes Wort, gerade vorher gesagt, nämlich dieses Rückspiegeln. Das ist was, da sind wir ja auch nur, da muss ich ja ehrlich sein. Alle Instrumente, die heute ein Unternehmer hat, gucken zurück. Also die Buchhaltung guckt zurück, ein Quartal, ein Jahr, ein Halbjahr, ein Jahr. Die Steuer guckt zurück, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Die Bank guckt so halb in Echtzeit, aber nur auf ihr Konto. Das sind alle Systeme, die heute da sind, gucken zurück. Der Steuerberater macht auch einen Jahresabschluss. Da steckt es ja schon im Wort, es ist Jahresabschluss. Und ich denke, da steht, wenn es wirklich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin zu, Unternehmer wollen Zukunft gestalten. Die wollen nach vorne gehen. Ja, es hilft schon auch, in Daten zu gucken, um da nach vorne zu gehen. Aber eigentlich brauchen die ja Lösungen, die ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Und nicht die richtige BWA, EOR oder Bilanz zu haben. Das brauchen sie fürs Finanzamt und auch regulatorische Verpflichtungen. Aber es sind keine unternehmerische Values in dem Sinne. Aber da steckt ganz viel drinnen. Weil in diesen Informationen und Daten steckt dadurch so viel drin, dass man wiederum helfen kann, um zukünftig viel, viel besser eine unternehmerische Entscheidung zu treffen zu können. Weil der Kleinst- und Kleinunternehmer, der hat ein ganz großes Problem schon immer, der ist alles in einer Person. Also der ist der CEO, der ist der CTO, der ist der Marketer, der ist der Putzmann dann auch, jeder was gemacht wird, ist IT-Experte, er ist der Logistiker, er ist der Kundenservice, er ist der Support. Man, glaube ich, merkt schnell, das ist ja gar nicht so leistbar in Gänze. Wie soll das funktionieren? Wie soll das eben skalieren auf Dauer? Und Sie können sich ja nicht wie größere Unternehmen Data Scientists leisten, Experten, die Auswertungen machen, das deuten. Das heißt, es muss unbedingt solche Entscheidungsparameter her, damit wir das ganze Spiel vom Schluss mit diesem, ja, in den Rückspiegel schauen, Hello Future, guckt nach vorne und nutzt vielleicht den Rückspiegel, um bessere Entscheidungen nach vorne zu treffen. Das muss doch unser Anspruch sein. Und so, für uns wäre es nicht super, aber für mich, würde es am meisten freuen, wenn ich irgendwann rausgehe und sage, hey Christian, ganz ehrlich, wegen Lexware habe ich gegründet, dann würde ich sagen, oh wow, Mission accomplished.
Das war jetzt so viel drin. Ich fand diese Zone to Kill von Geoffrey Moore sehr, sehr interessant.
Zu win, nicht zu kill, sorry.
Habe ich es okay gesagt?
Nee. Ja, das ist ja gemein. Ja, genau.
Nee, Zone to Win wollte ich sagen. Ja. Aber ich spreche auch manchmal sehr undeutlich. Ja. Und da hast du auch von der Incubation Zone gesprochen. Das ist das, wo damals dann vielleicht die Cloud-Variante drin war. Wenn ich jetzt heute bei euch in die Incubation Zone reingucke, was sind denn da gerade für Initiativen oder für Produkte drin?
Es sind immer Initiativen. Wir denken gar nicht so gleich unbedingt in Produkten. Das kommt natürlich oder Lösungen, kann ja auch ein Service sein.
Das nennt ihr, glaube ich, Scouting, ne? Oder Scout.
Genau, das ist unsere Strategie dann, der Scout Proof Deliver tatsächlich, genau. Da Scouting ist die allererste Sequenz sozusagen. Da geht es bei uns im Wesentlichen und das, Entschuldigung fürs Englisch, immer da Need Finding, also das Bedürfnis finden von Bedürfnissen. Weil wir haben schnell gelernt, der Unterschied ist ganz eklatant zwischen einem Problem, ein Problem-Statement oder ein Bedürfnis. Also Menschen erzählen einem Probleme, die sie haben, aber manches Bedürfnis was ganz was anderes. Und das ist immer so die Kunst, rauszufinden.
Ja.
Und dann geht es darum, bei uns immer, kann ich dieses Bedürfnis mit einer neuen Technologie anders, neu, vielleicht auch ganz neu lösen. Und momentan, es klingt vielleicht ein bisschen bullshittig, ist tatsächlich bei uns in der Incubation so im Wesentlichen tatsächlich ja AI-Themen ist so. Mhm. Weil wir sagen, das, ich glaube, noch neue Geschäfte habe ich noch wenig gesehen. Es gibt jetzt die großen natürlich, die ganz großen Bälle mit ihren LLMs. Wir haben Gemini, wir haben Grok, wir haben ChatGPT, wir haben Perplexity, wir haben Claude AI und so weiter. Und die betteln sich mehr und besser, ist auch gut für uns, kann man ein bisschen hin her spielen. Aber wo sie so alle doch Schwächen haben, ist in Berechnungsgeschichten. Das ist immer noch etwas hakelig, würde ich mal sagen. Das wird besser, klar, aber noch gilt es da zu gucken.
Wir haben kann man sich nicht drauf verlassen. Das kann man nicht im Blindflug allein lassen.
Nein, kann man noch nicht. Ist so. Natürlich wird es besser. Aber genau jetzt, was kann man da wirklich nutzbar machen? Und wie sehen dann die Geschäftsmodelle der Zukunft aus? Über sowas machen wir uns da zum Beispiel ganz genau Gedanken. Weil, auch das wird vielleicht mal vergessen, gehen wir im Internet Phase 1, fühlt sich KI kostenlos an. Das ist es aber nicht, wenn man Anbieter ist. Also KI ist recht teuer. Also Aufrufe auf irgendeiner Maschine mit größeren Berechnungen, die hat man ja sofort in dem Finanzumfeld. Dann wird es so nach Token berechnet und dann ist so eine Abfrage mal ruckzuck bei 30, 40 Cent. Und dann überlegt man ja natürlich schon, wie macht man das jetzt? Will man da wirklich den Chat starten und so weiter? Also man muss da sich genau Gedanken machen und vor allen Dingen, und das wollen wir den Clients und Kleinen natürlich auch abnehmen, es ist gar nicht so einfach, die richtige Frage zu stellen. Mhm. Also man kann sich tot chatten, wird mich so tot geklickt, wer so die erste Webphase mitgemacht hat, so Web 2.0, Web 1.0, als die Hyperlinks aufgekommen sind und man startet irgendwo und landet in nirgendwo. Und heute kann das ja so ein bisschen auch passieren, also auch ein bisschen führend zu sein, was sind denn auch die richtigen Fragen, die ich mir jetzt stellen sollte, neben die ich vielleicht auch habe. Und das sind alles so Themen, die uns gerade beschäftigen. Wie kann ich dir ganz konkreten, wir nennen das noch intern, ganz schrecklicher Namen, hoch kontextualisiertes, personalisiertes Unternehmensübersicht bieten. Was heißt das? Heute denken alle in Dashboards, irgendwelche KPIs, ja. Das ist halt One-Fits-All-Approach. Aber was heißt denn das für mich in meinem Kontext im Vergleich zu einer Bäckerei oder beim Dachdecker oder beim Florist, was auch immer, in Freiburg und Umgebung oder Hamburg und Umgebung? Weil mir bringt das nichts, wenn ich mich versetzt. Ja, der Hamburger Bäcker steht so da, was heißt denn das hier? Das alles sind keine Informationen. Also Benchmarking, wie es große nennen, machen ja nur Sinn, wenn ich die in einem Kontext bekomme. Oder ich habe vielleicht eine schlechte Zahlungsmoral bei meinen Kunden. Kennen wir auch alle, haben die auch das Thema. Aber ist die vielleicht auch, wie man es lösen muss, ist ein, aber ist die vielleicht in meiner Branche, leider Gottes auch gewissermaßen, ist ein bisschen so. Da kannst du gar nicht so viel dran drehen, als Beispiel. Oder habe ich gute Lieferantenpreise? So Themen gehen hoch oder ich kriege ein Dashboard mit KPIs und plötzlich kann ich mir die Zahlen erklären lassen, so dass ich es auch verstehe. Weil Fakt ist, und das wissen wir, gibt praktisch keine Kleinstunternehmen, die eine BWA lesen können. Ich sage immer, warum auch? Eine BWA brauche ich vielleicht, weil ich zur Bank gehe und Kredit will, dann muss ich die halt abliefern. Aber da stehen ja, das kommen wir zum Anfang wieder, da steht ja das alles wieder zurück, steht nicht das drin nach vorne. Und das sind also die Themen, das macht so unfassbar spannend. Und da merkt man vielleicht, warum ich auch eher für Buchhaltung brenne, weil ich brenne nicht für Buchhaltung, ich brenne für das, was man daraus machen kann. Und das ist jetzt gerade unser Incubation-Thema. Und da findet sich dann auch schlussendlich natürlich auch ein Teil des Lena-Prinzips ganz stark wieder.
Jetzt haben wir schon zum zweiten Mal das Lena-Prinzip genamecheckt und ich habe auch ein großes Interesse daran, aber die letzte Frage noch zu diesem ganzen Innovation, Cannibalization, sich selbst kannibalisieren wollen, Thema ist, ich glaube, ihr habt auch bei euren Mitarbeitern, ihr habt eine wahnsinnig flache Hierarchie, ne? Ich glaube, im Support habt ihr eine Hierarchie und außerhalb des Supports sagt ihr lieber aussprechen und aushandeln, wie habt ihr das genannt?
Absprache und Aussprache ist unser Kernmodell. Genau, weil wir ganz fest dran glauben. Da hilft uns dann auch Scrum. Das kann ich vielleicht mal zusammenführen. Also wir glauben ganz fest, dass Absprache und Aussprache, wenn man Führung nimmt und auspresst wie eine Zitrone, glaube ich, bleibt übrig Absprache, Aussprache, um es mal so bildlich zu machen. Wir glauben ganz fest, dass über Absprache eine Verantwortung entsteht. Wenn jeder mitspielt, das ist klar, du bist ja von der Haltung der Menschen abhängig. Und die Aussprache ist das, wo man sieht, ob Vertrauen da ist. Vertrauen heißt bei uns aber, was ein großes Wort ist, ein anderes Vertrauen, wie ich vielleicht zu meinem Kind habe, zu Annie oder zu meiner Frau, der Janine. Aber Vertrauen im Business habe ich dann, wenn ich oft Zutrauen erlebt habe. Also ich mehrmals merke, hey, das klappt. Der Christoph sagt, er nimmt es, er macht es. Gar nicht, ob gut, schlecht, aber das passiert, dann werde ich irgendwann zutrauen, dann will ich mir auch nicht mehr kontrollieren. Weil ich weiß, dass es funktioniert. Das ist wie so ein Kreislauf. Und da hilft uns zum Beispiel das Format oder das Framework Scrum, weil Scrum hat so ein paar Artefakte, die sind eigentlich relativ klar. Es gibt so, was nennt die Planning, also das heißt, da wird geschaut, was will man tun, und jeder Teammitglied zieht sich ja was. Das muss aber verteilt werden, logischerweise. Nicht immer sind alles Love-Stories, logischerweise. Und danach geht es aber, und das finde ich so stark, das ist die Absprache bei uns. Und danach, oder bleibt noch, Entschuldigung, eine Unterbrecher noch, und das Ganze passiert in sogenannten Sprint. Also bei uns ist alles timeboxed, weil wir gelernt haben, eine Timebox muss so klein wie möglich, noch sinnvoll, gilt aber für alles, weil nur dann kann ich überhaupt lernen. Und wenn ich so eine Absprache gemacht habe, bei uns ist so ein Sprint typischerweise 2 Wochen, dann kommt über Scrum 2 Formen der Aussprache. Das finde ich so stark, da hilft es so, hilft's, also Methode löst nichts, aber es hilft. Nämlich einmal in der sogenannten Review, ist es da oder ist es nicht da, ist eher so 0 und 1 nach sogenannten Definitions of Done. Also habe ich das erreicht, was wir machen wollten als Team oder nicht, aber nur nicht bewerten. Das kommt in der sogenannten Retrospektive. Und da wird dann aber ganz schnell sichtbar, ist da schon Vertrauen drin? Also sprechen die Menschen was an? Google nennt es psychologische Sicherheit. Also wird was angesprochen, um es zu verbessern? Oder ist es eher dieser Rechtfertigungsmodus? Ganz einfach zu gucken, wo ein Team ist. Erzählen die einem, ja, das war ja weil. Dann meinst du, ah Mist, da ist noch nicht, das sind wir noch nicht in diesem Vertrauenskontext, wo man sagt, ja, jetzt wissen wir es besser, jetzt können wir es ja im nächsten Iteration wieder verbessern. Das klingt immer so einfach in der Theorie, das ist gar nicht so einfach zu leben, weil natürlich ist es nicht so schön, wenn was nicht klappt, wie du es eigentlich vorhattest, auch in 2 Wochen nicht. Aber wenn Vertrauen da ist, dass du offen ansprichst, was ich besser machen kann, ich auch sagen, hey Christoph, das fand ich da nicht gut und ich weiß, du tust mich jetzt nicht punishen. Dann wird es sichtbar, ob man auf den Zustand von so einem Vertrauen ist. Wir haben tatsächlich ganz wenig klassische Hierarchie. Wir haben jetzt in einzelnen Bereichen reingeführt, weil da muss man auch ehrlich sein, ab einer gewissen Anzahl, und das ist einfach eine Anzahlnummer, an Menschen geht es fast nicht mehr, weil wir haben Arbeitsrecht, das heißt auch Gehaltsgeschichte. Da gibt es dann irgendwann so eine Grenze, wo man fast nicht mehr umhinkommt, eine gewisse Hierarchie reinzuführen. Aber bei uns gilt eins ganz sicher, und das kennt ja jeder, Ablauforga ist der Chef und wir brauchen halt eine Aufbauorga. Nicht die Aufbauorga ist der Chef, wir gucken, wie eine Ablauforga drumherum geht. Das ist ein Riesenunterschied, ein ganz, ganz großer Unterschied. Da glaube ich auch ganz fest dran und behaupte jetzt einfach ein bisschen stolz, dass das auch zeigt, dass es funktioniert, auch at scale, weil eine Software zu bauen, die weit über 400.000 Unternehmen nutzen, wo ungefähr 1,8, also bis zu 2 Mitarbeiter sind, das heißt weit über 1 Million praktisch im Monat, also mehrmals im Monat auf diesem Ding sind, das muss skalieren, das muss sicher sein, das muss Support haben, das muss bestützt sein, und es zeigt ja, das geht auch ohne die klassische Command-and-Control-Hierarchie. Aber ich bin nicht gegen Hierarchie, das ist nicht mein Punkt. Ich bin immer für das, was am besten passt.
Jetzt haben wir schon 2-mal das Wort Lena-Prinzip erwähnt. Habe ich das richtig verstanden, dass das Lena-Prinzip bedeutet, eine KI als Co-CEO zu haben?
Im Grunde ist es die Klammer, ja. Wir nennen es Lena-Prinzip, das Ganze. Also die Kernidee ist, dass
wofür
wir...
Wofür steht Lena?
Die Lena ist, kommt deshalb, das ist also schon etwas länger her, als ich in mein Berufsleben eingestiegen bin. Hatte ich das Glück, so die war so ein bisschen, ich war so 5 Jahre älter als ich, die Lena, die hat mir sehr viel geholfen. Ich habe es zwar erst später vielleicht verstanden,
also
wie
ein
stark.
Mensch.
Ja, war ein Mensch. Mhm. Ich habe es erst später verstanden, wie stark, aber die hat mir so ein paar tolle Bücher empfehlen, das Lola-Prinzip. Also deswegen heißt nicht Lena-Prinzip, aber kann ich auch heute noch empfehlen zu lesen. Dann gewaltfreie Kommunikation, Marshall ist auch sehr empfehlenswert. Ganz dann ein bisschen so klassische Führung von Malik. Ich fand es damals gut, das ist aber jetzt auch schon, ja, muss ich ehrlich zugeben, 20 Jahre her, ich bin ja, bin ja keine 18 mehr. Das heißt, die hat mir wahnsinnig viel gegeben. Die hat mir auch erklärt, guck mal, das ist gerade passiert in dem Teamkontext, wo ich damals war. Ist dir das aufgefallen? Willst du mal Feedback dazu? Ich konnte einfach wahnsinnig viel lernen und habe mir damit, glaube ich, schon ein bisschen was erspart. Habe noch gar nicht gewusst, was ich da nicht für Geschenke kriege sozusagen. Und so die Idee war dann zu sagen, wieso kriegt nicht jeder eine Lena? Und da kommt jetzt genau dieses Konzept rein, dass wir fest dran glauben, dass es nicht mehr um Prompten gehen wird in Zukunft. Weil Prompten ist wieder dieses, ich mache einfache Aufgaben. Das ist schon auch gut, das wird vielleicht auch bleiben, aber es geht doch darum, in Zielen zu denken, in Ergebnissen zu denken, also so ein Ding eher zu mandatieren. Und wenn man das weiterdenkt, dann landet man plötzlich bei einem Partner, den wir gerade der KI-Co-CEO, also jemand, der dir zur Seite steht, den du mandatierst, was er tun soll. Also ein Prompt wäre, schreib mir die E-Mail um, übersetz mir was, mal mir ein Bild. All das, was wir so tagtäglich so alle tun, glaube ich, ja auch in all den genannten ChatGPT, Gemini und Co. Aber ein Unterschied wäre, sichere mir meine Liquidität. So einfach ist es natürlich nicht, aber vom Prinzip dahinter, weil es ein ganz anderes, plötzlich bin ich beim Ergebnis, bei einem Ziel. Und die KI kann entscheiden, wie sie dorthin kommt. Natürlich werde ich, jetzt kommen wir Absprache, Aussprache am Anfang, Mechanismen einbauen wie eine Eskalation, macht es aber nur bei Entscheidungen, die kleiner 1.000 Euro sind als Beispiel. Sonst fragst du mich. Wenn ich das mal ein paar Mal gemerkt habe, das läuft, dann werde ich ähnlich, wie ich auch mit Benzermann, vielleicht das weitergehen lassen. Also das, so ein Mandat zu schreiben, ist auch nicht gleich so super trivial, aber da kann man sich sehr, sehr einfach rantasten, indem man genau anfängt, Stück für Stück, weil auch heute ist die Technik noch nicht dort, aber da glauben wir fest, da geht die Reise hin, Incubation Zone, ne, das ist ja eine Reise, die da beginnt. Und wir glauben auch fest dran, dass das was ist, was ganz Tolles ist, weil viele sind Solo-Selbstständige, die haben niemanden, mit dem sie Dinge besprechen können. Natürlich muss einem immer klar sein, ist eine Maschine, das darf nicht verwechseln ins Mensch, auch wenn wir diese Lena nennen, aber plötzlich habe ich jemanden, den ich Dinge besprechen kann, der mich skaliert, der mir hilft, Dinge zu erledigen, die ich ja nicht machen möchte. Weil ganz viele Dinge halten mich eigentlich von dem ab, die ich machen will als Solo-Selbstständiger oder auch Selbstständiger mit ein, zwei Mitarbeitern, die mich beschäftigen, die mich abhalten von der Leidenschaft, der Liebe, die ich habe für das, was ich eigentlich tun will. Ne? Ich bleibe jetzt beim Bäcker, der will tolle Produkte bauen, Brötchen, Brote, jeden Tag wieder für seine Kunden bauen. Der Florist, der hat geile Blumengestecke gemacht, der Maler, der sich freut, dass hier das Zimmer jetzt wieder schön im neuen Glanz erscheint. Aber doch nicht, um Buchhaltung zu machen, Rechnungsdinger zu machen, den besten Händlerpreis, Lieferpreis vielleicht auszuhandeln. Also Themen, gibt es ein ganzes Potpourri oder die besten, keine Ahnung, Social-Media-Posts zu erzeugen. Das kann er doch gar nicht. Also selbst wenn die Zeit hätte. Und plötzlich ist da jemand an der Seite, den er dazu mit Zielen belegen kann. Das ist die Grundidee vom Lena-Prinzip. Also weg vom Prompten hin zum Mandatieren und da ist plötzlich ein Partner an der Seite. Aber die Kontrolle bleibt beim Mensch. Da glaube ich auch fest dran, dass das so sein wird, weil der muss ja irgendwie mandatiert werden. Und wie weit ich das Spiel treibe, ist ja auch wieder eine Entscheidung. Insofern ist das die neue Welt, die wir sehen, aus einer Incubation-Sprache guckt, wo wir sehr, sehr sicher sind, dass dort die Reise hingehen wird. Wie die in der Perfektion mal aussehen wird, klar, kann auch nicht hell sehen, aber alles spricht dafür, was wir jetzt in Agentensystemen sehen und so weiter, dass das in einer guten Rahmenparametrisierung super möglich sein wird. Und die ersten Punkte sehen wir schon. Wir sind dabei, 2000 Kunden plus haben schon einen Test auf das Dashboard, was ich nicht mehr Dashboard nenne, so ein Unternehmenssicht, die wirklich Kontext reinbringt. Und wir haben auch schon gerade Tests mit Kunden, die sogenannten, wir nennen das so intern den Insta-Poster, der hilft, fertige Instagram-Posts zu erzeugen auf einer Zielgruppenvorgabe, auf den Daten, den Produkten, die man hat, die man haben möchte. Und daraus resultiert dann was. Das ist eben nicht mehr nur, schreib mir mal einen Post, sondern das ist ein ganzes System mittendran mit Content-Stories, die dann bespielt werden. Und das ist schon Next Level für die unsere Kunden und Kundinnen, weil die haben niemanden, wo sie sagen können, ich hole mir jetzt einen Social-Media-Experten, einen für Instagram, einen für LinkedIn, dann gucke ich noch den Experten für Marketing, der mir sagt, was soll ich da budgetieren, dann brauche ich noch einen Experten, der mir sagt, ja, was ist denn die richtige KPI, auf die ich überhaupt gucken soll, je nach Ziel, das ich gegeben habe. Das ist ja super vielfältig, ja, unsere Kunden und Kundinnen sind ja super vielfältig, sind ja nicht einfach 4 Millionen Zahl, das ist ja die unendliche Vielfalt dahinter, die auch jeder von denen bewertet sich Erfolg völlig anders, das sind ja keine Highscaler-Startups, die alle sagen, ich will den 300-Millionen-Exit, sondern der eine will vielleicht Mitarbeiter, der andere will gar nicht Mitarbeiter, der eine will den nächsten Laden aufmachen, der andere sagt, hey, ich bin froh, wenn ich einfach mein Geld verdiene, am Sonntag auf dem Frühstückstisch meiner Familie alles hinstellen kann und dann, ich will nicht mehr. Also das ist ganz toll, finde ich, weil es diese Vielfalt hat, aber da geht ja gar kein One-Fits-All-Approach. Und folglich brauchst du genau so einen Beratungsansatz. Beratung klingt immer, weiß ich, hat immer so zwei Seiten, aber so ein Partner, eine Partnerin.
Für mich nicht, ich bin nämlich Berater.
Und da muss es hingehen aus unserer Sicht. Und das ist jetzt auch, fängt auch an da zu sein. Man kann ja heute schon viel machen in die Richtung. Also eine Reise buchen geht schon, wenn man das machen möchte. Man kann heute schon reinklicken, ja klar, kannst ChatGPT, machst dir eine App rein, haust dein Booking.com hinten dran, sagt, mach. Und natürlich werde ich auch jedem immer empfehlen, fang langsam an, guck genau, was es dann auch tut, mach Eskalationen rein, also sprich Sollbruchstellen, sagst ab hier bitte kommst du zurück und machst nicht einfach durch. Um Gottes Willen, gucken auch bei Zahlen immer wieder klar sein, dass das eine Reise ist. Aber da bin ich halt auch dran. Ich glaube schon, dass wir anfangen damit jetzt dann schon zu starten, weil es ist ein Umdenken. Und es hat gar nicht so viel mit KI zu tun. Denn das Umdenken in Zielen und nicht mehr in Aufgaben halte ich für super, super wichtig. Weil sonst bleiben wir hängen in der Effizienzshow. Auch wichtig, aber das ist ja keine Effektivität. Und die kommt erst mit sowas, was wir das Lena-Prinzip nennen.
Also teilweise klingt das natürlich wahnsinnig cool und auch total schlüssig und logisch. Ich glaube, ich hatte irgendwo ein Beispiel gesehen, dass du sagst, ein alter Prompt wäre, bau mir einen Instagram-Post zu dem und dem Thema. Und ein neuer Post könnte es, oder neuer Prompt könnte sein, sorge dafür, dass ich diese Woche 500 Jacken verkaufe oder irgendwie sowas. Glaube ich, das war genau. so ein Beispiel. Aber da ist natürlich das Erste, was ich denke, ist doch, dass ein Kunde sagt, oh, warum 500? Dann 5.000 wäre doch besser. Oder warum nicht 10.000? Oder eigentlich, mach alles, damit ich ein Nettogehalt von 22.000 Euro, also dass dann schnell dieses in Aufgaben denken, in Zielen denken, dass das schnell verwechselt wird mit
Fantasie.
Merkt ihr das schon, dass Kunden, dass man da ein paar Stepstones braucht, um dahin zu kommen, in Ziel zu denken?
Absolut, natürlich. Das ist was, also wer noch bereitsteht, also so ein Mandat, also ein Ziel zu formulieren, da kann man schon strukturell rangehen, dass man mal sagt, also das geht ganz oben los. Viele, ich hatte es vorher von dem Simon Sinek Talk, bin ich Fan von nach wie vor. Kennen ja auch die meisten, aber ich kenne so wenig, die es dann wirklich auch nutzen und danach leben. Allein schon mal sich selber zu überlegen, warum mache ich, was ich mache. Ich muss ja so eine KI erstmal füttern, dass sie den Kontext bestmöglichst versteht. Da geht es schon los, da bin ich noch gar nicht beim Mandat, das zu tun. Dann auch, was mich gerade stresst, was mich abhält, an Dingen zu tun. Und dann, klar, jetzt kann man sagen, so platt, aber die sind ja alles Unternehmer, Unternehmerinnen, die wissen schon, was realistisch ist und Wunsch. Es sind ja genau die es machen. Ja. Sich dann aber hinzusetzen und da werden wir Hilfestellung geben, wie man ein gesundes und gutes Mandat und erstmal peu à peu, es ist nicht, mach mich reich und dann geht's los. Das, glaube ich, gibt es genügend Menschen, die das draußen vielleicht behaupten. Und ich glaube, alle haben gelernt, das wird nicht so sein, natürlich nicht. Aber in dem Kontext, wo ich bin, kommt ja der Realismus rein, weil ich ja, und das kann immer eine Maschine erstmal besser auf Zahlenbasis und so weiter gucken kann, wo stehst denn du gerade, was ist realistisch, wo sind andere in einer ähnlichen Situation, wo du, was haben die geschafft, was haben die vielleicht auch gemacht, was wäre vielleicht eine Geschäftsmodell zu ändern. In diese Themen kommt man langsam rein und dann kommt schon ein Gegencheck. Aber das kommt ja schon heute. Also wenn ich heute was reinschreibe in die KI, was Mond ist, also könnt ihr ja auch machen. Hey, ChatGPT, mach mich reich. Dann das wird nicht klappen. Aber diese Übung zu tun, wird extrem helfen, weil die Technik ist schon zum großen Teil da. Nicht in ihrer vollen Ausbaustufe. Aber wenn man sich überlegt, jetzt mal, ist mal ein bisschen drüber, November vor 3 Jahren, also letztes Jahr vor 3 Jahren, hätten wir da über Prompting gesprochen, jetzt wir beide, aber was ist denn das für ein Spinner? Der redet über Prompts, so ein Schwachsinnswort. Natürlich kam dann gleich die Prompt-Ingenieure und alles, kam ja alles, haben wir alles gesehen. Jetzt kann man sagen, jetzt kommt der nächste Sprachkopf, redet von Mandaten und so weiter, aber es ist ja, wie gesagt, in Zyklen schon sichtbar. Ich habe jetzt bei der Reisebuchung gesehen. Es geht ja in manchen Bereichen einfach hart heute schon. Bis das im Business voll angekommen ist, wird es eine Reise sein, aber es ist so wichtig, sich jetzt drüber Gedanken zu machen, wie will ich mich denn da aufstellen? Und momentan lernen ja alle, wie man promptet gefühlt. Also ob man es jetzt lernt oder ich kaufe ein neues Heft, die 10 besten Prompts für oder Copy-Paste jenes und dieses. Aber was ist denn das für Nutzwert? Was erzielt man damit für eine Wirkung? Und die sehen wir gerade, die fehlt. Nicht immer, um Gottes Willen, ist ja auch gut, mal sich einen Beschreibungstext, Rechtschreibfehler raus, in andere Sprachen übersetzen oder ein Bild mal generieren, wenn es einem gerade hilft. Aber das sind ja alles Themen, die hätten ja früher noch, hätte man früher gesagt, auch vor 3 Jahren noch, ich lasse mir ein Bild generieren, vielleicht das Beispiel noch, das wäre schon Magie gewesen. Geschweige, dass ich ein ganzes Video erzeugen kann, mit Video jetzt 3.1, was weiß ich, eigentlich machen kann, was ich will, was ich fantasiefreien Lauf lassen kann. Aber es fehlt immer noch so ein bisschen dieser Nutzwert, für das meine Überzeugung, da muss man noch gucken und sich deswegen überlegen, was will ich denn da erreichen und die Realitäten kommen. Ich kann ja auch nicht sagen, ich bin jetzt ein Ich werde es grüßen, wahnsinnig, als kleiner Bäcker. Und vielleicht kriege ich auch die Antwort, ja, dann musst du jetzt eine Bank finden, die diesen Kredit gebe oder Geld gebe. Und dann werde ich auch sagen, na gut, dann kann ich sagen, wie mache ich das? Aber dann kommen die Realitätschecks. Da mache ich mir ein weniger Sorgen. Ich habe auch bisher, wie gesagt, in der Breite so Fragen nicht gesehen von den Unternehmer, Unternehmerinnen, sondern Die wollen gucken, wie sie in ihren Themen weiterkommen. Die wollen die richtige Entscheidung treffen und da Support. Und die sind ja auch vorsichtig. Die sagen ja auch, na ja, will ich jetzt gleich der Maschine da alles vertrauen. Das ist auch null, das, was ich sage. Ich sage nur, startet jetzt. Das ist mir wichtig. Hört, weil ihr werdet sonst die Superprompter, das wird verschwinden. Das spielt keine Rolle mehr. Also Mandate sind auch eine Art von Prompt, aber das, was heute gepromptet wird, ist so, das ist so ein bisschen wie die Tools, kennst du vielleicht auch noch, weißt du, die 10 besten Blabla-Tools.
Man fühlt sich erstmal wahnsinnig gut, wenn man das irgendwie sammelt und speichert und runterlädt.
Ganz genau, macht aber nichts mit, ganz genau. Das probiere ich mal aus, haben wir es gemacht, freut sich kurz, danach fragt man sich, wieso habe ich es denn gemacht?
Ja, okay. Wenn irgendwie ein Bäcker fragt, wie er reich werden kann, würde ich wahrscheinlich vorschlagen, da muss er ganz große Brötchen backen.
Schön. Danke, wir haben ein super Beispiel gerade, den haben wir jetzt gerade in TV, den Thiel und Brot, ein Bäckermeister aus Freiburg. Ja. Warum bin ich bei mich da Fan? Der macht eigentlich zwei Sachen, finde ich sehr stark. Das eine ist, er hat das Produkt geändert. Er macht einen Sauerteig und lässt ihn einfach 2 Tage, glaube ich, hoffentlich liegt es nicht ganz falsch, länger liegen. Dass es bekömmlicher ist, wahnsinnig geiles Brot, sehr teuer im Verhältnis zum Discounter. Sehr teuer im Verhältnis
zum Discounter. Weil das Zeit dauert, genau.
Genau, aber Qualität. Muss man den Kunden entscheiden ja letztendlich, wie bei uns auch, welches kaufe ich. Ja. Aber was er zusätzlich doch gemacht hat, eigentlich das ganze Businessmodell in einer gewissen Art und Weise geändert, weil er gesagt hat, ich möchte nicht um 2 Uhr nachts aufstehen. Und ich will nicht, dass meine Mitarbeiterinnen um 2 Uhr nachts aufstehen. Ich mache es ganz normal. Witzig. Ich habe ganz normale Zeiten und entweder die Kunden kaufen da oder es gibt halt nichts. Sonntags habe ich zu. Also alles das, was aus diesem Handwerk und Klischee-Denken null denkt. Jeder denkt doch beim Bäcker, oder ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht jetzt so Klischee, aber oh je, 3 Uhr nachts spätestens, dann in der Backstube um 4 und. Und die meisten sind, und der hat es gedreht. Heißt nicht, dass alle das drehen, wird auch nicht passieren im Markt.
Man kann eine Nische finden.
Aber man merkt plötzlich, es gehen Dinge, die vorher wie festgenagelt eigentlich da standen. Und das sind so richtig tolle Vorbilder in meinen Augen, weil die Bestehendes nicht hinterfragen, sondern einfach mal drehen. Einfach machen, wie wir Lexe sagen würden. Und das auch, aber einfach machen ist nicht einfach. Und es ist ja erst einfach machen, wenn es auch funktioniert. Er hätte es auch einfach machen können, das ist halt der Rohrkrepierer, dann ist es natürlich auch nichts. Ne?
Dann hätte jeder gesagt, ist doch klar, hat ja nie funktioniert, warum soll das bei dir funktionieren?
Natürlich, genau. Das hätte ich auch schon vorher sagen können. War ja klar, dass es nicht die Leute wollen hier morgens um 6 ihr Brötchen haben. Ja, aber nicht bei mir, bei anderen vielleicht. Aber die zu uns kommen oder zu mir kommen und ich sehe das ja alles, ich kaufe da auch, da ist ja immer eine Schlange. Das ist ja der Wahnsinn, wie gut es funktioniert.
Für die ganzen Herausforderungen, die du da hast und nicht einfach nur die Software weiterzuentwickeln, sondern wirklich zu einer ganz anderen, zum ganz anderen Partner des Unternehmers zu machen, muss das AI-Know-how in deinem Unternehmen wahrscheinlich gut ausgeprägt sein. Wie sorgst du dafür, dass die ganzen Mitarbeitenden ihre kleinen Kompassnadeln in dieselbe Richtung ausrichten und nicht der eine sagt, hier ChatGPT und der andere sagt, nee, wir machen das ganz anders. Also wie schaffst du das AI-Know-how in deinem Unternehmen up-to-date zu halten?
Also wir haben so, also erstmal ist es sowas, wir haben das so 3 verschiedene Ebenen, wenn man so möchte. Wir sehen so einerseits diese persönliche Kompetenzentwicklung, egal ob man Entwickler, Support, egal in welchem Bereich man ist, der, wo wir natürlich unterstützen, sei es durch Learnings und so weiter, aber auch sagen, wir kommen ja schon alle von der Software, nutzt es. Das ist hart gewünscht. Mhm. Wir stellen die Tools natürlich auch bereit, aber das, die Tools sind ja immer nur Mittel zum Zweck. Dann haben wir die Ebene, wo kann ich das nutzen, um bestehende Dinge effizienter zu verbessern. Und dann die 3. Ebene des Incubation Zoom, wie kann ich damit neue Geschäftsmodelle machen? Und das wird jetzt unterschiedlich bespielt. Das Erste, das persönlich gilt für jeden, weil wir auch sagen, das ist ja nicht unsere Entscheidung als Geschäftsführung oder sowas. Ich würde auch jedem ans Herz legen, wer das nicht macht und nutzt, der wird irgendwann aus dem Markt rausfallen. Das ist nicht bös gemeint, das ist einfach nur realitätsnah in meinen Augen. Also wer das nicht nutzt, um seine eigene Effizienz hochzuschrauben, wird aus dem Markt verschwinden. Wer es nicht nutzt, um effizienter zu werden, wir haben alle, jammern alle, zu wenig Mitarbeiter, Fachkräftemangel und so weiter. Ja, was soll es denn lösen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns auch eine Software, wo wir plötzlich vielleicht schneller sind in dem, was wir tun oder ein bisschen breiter sind, was wir sonst nicht tun könnten. Weil wir haben jetzt nicht das Thema der Ideen, wir haben erst das Thema, wie kriegen wir alles gleichzeitig auf die Straße, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Pace. Und das Dritte ist, das ist aber das Wichtigste fast, ist, was heißt das für neue Geschäftsmodelle? Weil die Effizienz, da habe ich weniger Angst vor, aber wenn jemand neu ein Geschäftsmodell kommt, da habe ich schon Respekt vor, da wäre ich auch paranoider. Also das ist immer das Thema. Also, ich sag mal, wobei ich immer denke, der größte Feind sind wir immer selber, weil wir sind gerade, Gott sei Dank, das haben wir auch gesucht, recht erfolgreich in dem, was wir tun. Aber na, langfristig kein Unternehmen erfolgreich, wenn ich mit allen Bullshit-Wörtern komme, das sind einfach die Core Beliefs. Also das ist so. Und in dem Moment, wenn Erfolg kommt, den suchst du, kommt gleich wieder die scheißgrößte Gefahr. Weil dann kommt so eine gewisse Trägheit oder wie hat das liebe Jobs immer gesagt, so stay hungry, stay bullish, das stimmt ja. Du verlierst diese Hungrigkeit. Das sehen wir auch bei ganz großen IT-Giganten. Wenn alle deine Mitarbeiter, wenn die wieder plötzlich Millionäre sind, währenddessen dann hauen die alle in goldenen Käfigen. Aber warum sollen die sich jetzt noch irgendwie, da fehlt es dann nicht, weil die nicht könnten, aber es ist einfach, warum diese Grundhungrigkeit. Und das ist immer sowas, das ist mir viel wichtiger, in der Mannschaft klar zu machen, es geht nicht um Pace, weil wir jetzt schneller sein müssen, sondern hey, wir wollen es unseren Kunden Unternehmertum erleichtern. Das ist das, was wir machen wollen. Und wir müssen genau diese Mittel und Zwecke nehmen. Und da geht es eigentlich drum. Und da haben wir jetzt so ein mächtiges neues Tool, wo wir auch noch nicht so ganz wissen, wie wir das jetzt perfekt einsetzen an Bereichen. Also geht's, und das ist doch unsere Kern-DNA, das war auch bei Lexware, dass wir immer wieder in so ein Plan-to-Check-Eck gehen, dass wir sagen, wieder Timebox drauf, lass es uns probieren. Ja, das fails, sonst brauche ich kein Experiment. Ich sage immer, Experimente sind ja da, um zu failen. Außer man ist Chemielehrer, dann weiß ich ja, was vorher kommt, wenn ich zwei Flüssigkeiten zusammenstecke. Aber sonst werde ich natürlich failen. Aber halt kurz, nicht nach einem Jahr, weil dann ist es scheiße. Also 14 zum Beispiel, wenn wir da mit damals noch vom Namen LexOffice gefailt werden im Ganzen, dann hätte das Unternehmen absolute Schieflage. Dann ist das nicht mehr lustig, dann ist auch nicht hier die Fuck-Up-Nights, dann ist es einfach scheiße in all seinen Dimensionen. Aber in kurzen Zyklen das immer aufrechtzuerhalten, das ist die hohe Kunst, diese Disziplin zu wahren. Und KI ist für uns jetzt wieder so die nächste Welle und eine Möglichkeit, die Dinge eigentlich so viel toller zu machen und vor allen Dingen, viel wichtiger, so viel Neues zu machen. Vielleicht kommt auch mein Traum noch in Erfüllung. Ich würde wahnsinnig gerne eine neue Software-Kategorie erschaffen, die vielleicht in diese Lena-Prinzip digitale Berater kommt, die es heute so definitiv nicht gibt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen oder so ähnlich. Ob dieses sich dahin zu entwickeln, glaubst du, das ist etwas, was euch von 212 auf 424 Millionen Euro Umsatz bringt? Oder sagst du, wenn wir es nicht schaffen, dann gehen wir von 212 auf 48 Millionen Euro runter. Deswegen ist das schon eher wichtig, um irgendwo hier in der Höhe mitzuschwimmen. Ja. Aber ob wir da irgendwie verdoppeln können, das ist,
weiß man nicht. Also ich würde erstmal sagen, ich sage beides. Ich bin so tiefer, dann bin ich jetzt wieder beim Thema. Wenn wir es nicht machen, können wir auch anfangen, entweder über darüber nachzudenken, wie wir irgendwie es ein Skim machen, also so auslutschen, das ganze Thema.
Ja.
Und wenn wir es machen, haben wir natürlich völlig neue Möglichkeiten, ganz klar, auch auf der Umsatz- und auch auf der Profitlinie, muss man offen sagen, weil jetzt bist du auch in der Beratung, du weißt, was sowas kostet. Ein Kleinunternehmen kann es gar nicht sich leisten und selbst wenn ich es leisten könnte, käme er ja gar nicht an diese Rohstoffe dran, ich nenne dich jetzt mal frech Rohstoff, die kriegt er ja gar nicht.
Ich wurde schon Schlimmeres genannt in meinem Leben.
Du weißt, was ich meine, selbst wenn du das Geld hättest, die kriegst du nicht. Der kriegt nicht den Social Media Super-Experten, weil der ist schon ganz bei großen Companies mitten am Laufen und so weiter und so fort. Der kriegt nicht den Finanzexperten, der kriegt keinen CFO, der kriegt keinen CMO, der kriegt keinen Techie, der ihm das alles baut und alles drum und dran. Das wird nicht passieren. Aber wenn man hilft, über neue Geschäfte nachzudenken, da sind wir jetzt auch noch volle Nachdenkstufe, da könntest du, das ist vielleicht nicht mehr Software as a Service, Success as a Service, wie das Ding immer heißen wird, da ändert sich plötzlich was vielleicht. Dass du sagst, wir wollen auch noch Geld haben, wenn es erfolgreich ist. Also nicht, dass es so sein wird, aber das meine ich, da muss man anders nachdenken. Und natürlich ist eine andere Energie drin, wenn ich nicht einfach nur deine buchhalterischen Verpflichtungen, regulatorische Verpflichtungen dir abnehme, sondern dir plötzlich helfe, richtige Business-Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, da wird jeder, auch Kleinunternehmen, sagen, das ist mir deutlich mehr wert, wenn wir delivern. Das ist aber immer so. Das ist das Schöne. Wir können nicht in unseren Kunden, dafür liebe ich sie alle, wir können nicht mit der PowerPoint kommen.
Ja.
Das machst du einmal, verstanden. Danach bist du wahrscheinlich von denen verschlagen worden, das willst du nicht, sondern du musst, entweder du deliverst oder du bist raus. Das ist ganz klar. Das kann ich sagen, guckt mal hier hinter, kommt jetzt dann das da und dann kommt ein Kästchen, das fliegt nochmal ein und dann wird alles ganz toll. Entweder du hast es und du musst da wirklich dieses Walk the Talk ist dort reinst Form. Das geht nicht anders und ist gut so.
Du bist, du führst ein wahnsinnig erfolgreiches Software-as-a-Service-Unternehmen. Gibt es so eine WhatsApp-Gruppe vielleicht von Menschen mit über 100 Millionen Euro Umsatz in derselben Branche, wo ihr euch austauscht und wo du mitbekommst, dass die Stimmung in den anderen Unternehmen schon vor dem KI-Hintergrund durchaus ein bisschen panisch ist? Oder hast du das Gefühl, dass im Markt viele sagen, da gibt's tolle Chancen und jeder findet jetzt irgendwie seinen Weg, da irgendwie mit umzugehen? Also hast du den Eindruck, dass man da gut gelaunt ist oder dass auch ein kleines bisschen Sorge über die nächsten 3 bis 5 Jahre im SaaS-Markt in Deutschland herrscht?
Also ich nehme es keine negative Stimmung wahr. Ich glaube, dass in dieser Softwarewelt viele schon verstanden haben, vielleicht auch gewohnt sind, dass sich es immer wieder voll ändert. Ne? Das kam mal, irgendwann war es halt die Cloud, dann war es die erste KI, jetzt ist die nächste. Die sind vielleicht ein bisschen gewohnter. Über Geschäftsmodelle macht man sich bestimmt hier und da mal Sorgen. Das sollte man aber sowieso irgendwie aus meiner Sicht immer tun. Aber ich nehme da keine Angst oder sowas wahr, sondern eher, wenn ich darüber spreche, dass sich alle Gedanken machen, eher, Mensch, wie können wir das in ein gutes Geschäftsfeld bringen? Das ist ja diese große Frage mit den KI-Themen. Das ist das, glaube ich, was alle treibt. Und natürlich sind wir, glaube ich, auch alle, das sind wir sehr jetzt allgemein, bleibt halt bei mir. Es ist halt immer so ein bisschen zwischen Faszination und Angst auch. Dann denke ich auch so, Mensch, wenn das dann alles geht, was könnten das dann auch heißen? Oder auch früher schon mal gesagt im anderen Talk, man guckt den Roboter an von Boston Dynamics und denkst, jetzt kommt noch so eine KI drauf, dann wird irgendwie so Terminator live. Ne? Also was machen wir denn da? Und was heißt denn das dann überhaupt? Und oder wenn die Menschen anfangen, weniger selber mitzudenken, verdummen wir dann? Da gibt es ja die ganzen Theorien. Ne? Also was heißt denn das dann? Glauben wir denen dann blind? Auch heute viele, das sind alles so viele Themen, die da auf einen reinprasseln, dass man nicht nur sagen kann, was ist mein Gestaltungsraum, wo habe ich eine Wirkung, wo kann ich einen erzielen und wo kann ich das nutzbar machen. Weil ich kann ja nicht eine Gesellschaft ändern. Ich bin ja nicht in der Makroökonomie unterwegs. Das passiert. Da können wir auch sagen, jetzt weiß ich, wenn in Deutschland guckt und sagt, man möchte halt nicht die KI eher schon wieder regulieren, bevor sie da ist. Ich sage nicht, bin ich gegen Regulierung, überhaupt nicht. Wir leben ja davon, also deswegen wäre ja verrückt, aber ich denke schon, dass man eher gucken muss, wie es Gestaltungsding. Und was mir eher Sorgen macht, ist dann, das wird jedem SaaS-Anbieter Sorgen machen, ist, es ist halt alles in USA-Hand. Und nicht, weil ich gegen USA bin, sondern wir haben nichts in Europa. Mhm. Wir haben immer Approaches, wir haben ein ganz, ganz tolles Startup hier mit Black Forest Labs, auch in Freiburg, mit dem Flux, die wurden ja gerade mit 300 Millionen nochmal gefundet und 3 Milliarden bewerben und so weiter. Aber wer werden die dann kaufen, wenn sie verkauft werden? Es wird wahrscheinlich kein deutsches Unternehmen sein. Und selbst wenn, was machen die dann damit? Und dann haben wir die großen Player, die halten schon das ganze Cloud Computing, darauf setzt das Ganze auf. Und ich glaube, der Palantir CEO hat es mal leider Gottes so treffend und klar gesagt, it's an AI Revolution. No, it's not, it's an US AI Revolution. Und da ist eigentlich da erstmal alles gesagt, weil dieser Abhänger ist da, das sowas, das triggert mich eher, wenn ich so auf so die gesellschaftlichen Bewegungen gucke. Aber das ist auch irgendwo so ein bisschen ein Fakt. Und dann geht es halt wieder darum, wie kann man sich in diesen Rahmenbedingungen bestmöglichst bewegen. Ich möchte halt nicht, und da habe ich mir selber schon erwischt, dass man in so einen Jammermodus kommt, ne? Oder auch die Armen, Kleinen, die Selbstständigen kriegen es ja nur ab, was die alles aussehen. Nein, was können wir machen, damit die wieder gestalten können? Also wir müssen wieder in dieses nach vorne denken kommen, nicht aktionistisch dumm, sondern einfach sagen, was können wir denn machen? Weil es gibt immer Rahmen, es gibt immer eine Regulierung oder irgendeine Vorgabe oder irgendwas. Aber was heißt es wieder in meinem Gestaltungsraum? Der ist ja nicht weg. Und das vermisse ich so ein bisschen, aber jetzt nicht so stark bei den Kollegen aus dem SaaS-Bereich. Und ich versuche eigentlich möglichst breit mich immer aufzustellen, weil ich möchte nicht in der eigenen Dunstblase da, wo man sich da immer selber sagt, sondern möglichst in verschiedenen Branchen mich auch bewegen, mit verschiedenen Menschen, Unternehmer, Unternehmerinnen sprechen, weil das erstens macht mir wahnsinnig Spaß und zweitens lernt man da was. Sonst ist es auch mal angenehm, mit jemandem zu reden, der dasselbe sagt wie man selber, das tut halt gut, aber da passiert halt nicht so wahnsinnig viel. Ne? Ja, insofern, also kurzum, ich nehme in der SaaS-Welt jetzt nicht so eine große Welle wahr. Aber ich glaube, jedem dort ist bewusst, die wird kommen. Wir wissen noch nicht genau, wie.
Ihr habt wahnsinnig viele Branchen, für die ihr arbeitet, also wahnsinnig viele Branchen, die eure Software einsetzen. Wenn du ab morgen leider Berufsverbot bekommst bei Lexware und nicht mehr in der SaaS-Welt einen neuen Job finden dürftest, was wäre, wenn du so mal eure Kategorien und Produkte und Kundenkategorien durchgeht, was wäre mal so eine Branche, wo du sagst, ach witzig, wäre ich nochmal, müsste ich nochmal neu anfangen, eigentlich würde ich gerne das werden.
Das, wenn ich das wieder sage, klingt es ja fast komisch, es wäre auf jeden Fall was in dem Bereich Unternehmertum allein. Mich treibt das. Ich würde definitiv irgendwo reingehen, wo ich sage, was können wir mit denen, das ist ja wieder neue Technologie dann, weil ich hoffe nicht gleich morgen hier rausgeschmissen werde, aber was können wir damit machen, um das zu erreichen? Erstens ist es ein Megamarkt, super stabil. Du hast gerade schon gesagt, super breit aufgestellt, bist in keiner Abhängigkeit drin. Und vor allen Dingen, es macht so Sinn. Du machst was, was genutzt wird. Es ist ja keine Software, die da irgendwo liegt und kein Schwein da rein. Es ist was, wo jeden Tag in Nutzung kommt. Es ist was, wo du wirklich eine Wirkung hast und auch noch gutes Geld verdienen kannst. Das macht halt riesen Spaß. Wenn ich jetzt drüber nachdenken konnte, was würde ich vielleicht auch mal gern machen, weil das fällt mir manchmal eher schwer, dass ich sage, wenn ich jetzt jemand, der nicht aus der Branche kommt, erkläre, was ich tue, kann ich es auch lassen. Weil das wird er nicht verstehen. Und dann denke ich so, dann hat es vielleicht der Till mit dem Backen, das ist ein fertiges Produkt, das ist halt da.
Ja.
Oder ein Schreiner finde ich stark. Ne? Du,
oder Friseur.
Das ist bei mir jetzt ja so sekundär, aber das sind so, da ist es klar, was man tut und es ist erschaffen. Es ist, wenn der Schreiner, der holt vielleicht sowas übertrieben, das ist so schön, ist ja auch nicht immer, aber vom Holz, von der Trocknung bis dann, und dann ist der Tisch halt fertig, dann ist der da, den kann ich bewerten, den kann ich anfassen, den versteht jeder. Und es ist so geschafft. Oder früher habe ich viel Musik gemacht, da ist ein Stück ist irgendwann auch fertig. Jetzt nicht, ob es gut, schlecht ist, aber es ist fertig. Mhm. Oder wenn jemand malt, ist auch, sowas wäre auch schön, weil Software ist halt nie fertig. Ne? Das ist alles Gute vielleicht fürs Geschäft, aber Software ist einfach nie fertig und ist für einen normalen Menschen, der nicht aus der Software kommt, der sagt, oh, was machst du den ganzen Tag da? Jetzt gucke ich mir das Ding da an. Was soll das? Ja. Kannst du mal Google nehmen. Der Google ist ein Input-Type im Go.
Ja.
Und wir, glaube ich, wissen alle, dass da irgendwas ganz, ganz Abartiges im Hintergrund passiert. Oder auch ein ChatGPT oder die ganzen Chats jetzt ist ein Chat. Also ich habe eine Eingabebox mit einem Button, wenn ich nicht sowas spreche. Und das ist wahrscheinlich die hochkomplexeste Geschichte, die wir eigentlich hinten dran kennen. Völlig weg abstrahiert. Aber schwer zu erklären. Also erklär mal irgendeinem, was du so tust. Oder Beratung, weiß ich nicht, kannst du Beratung gut erklären?
Mich fragen immer die Kunden, was ich eigentlich mache. Das ist anders, sozusagen. Das ist noch schlimmer. Aber bisher habe ich immer ganz gut erklären können. Aber du hattest gerade gesagt, ein Textfeld und ein Button. Und früher gab es bei Google auch ein Textfeld und dann Buttons darunter. Und ein Button davon hieß I'm feeling lucky.
Ja.
Weißt du, was da passiert war, wenn man drauf gedrückt hat?
Ich meine, das war einfach ein random Ding, oder?
Nee, aber das zeigt halt ganz gut, dass Google einfach, das war einfach eine Software, die hat nur zwei Buttons und fast keiner weiß, was der zweite Button macht. Weißt du, wo man einfach sagt, so verrückt, dass wie klar da der Use Case war.
Ja.
I'm feeling lucky hat einen immer automatisch zum ersten Ergebnis durchgeleitet, sodass man nicht auf die Google-Ergebnisseite kam, sondern einfach
zu
sehen. Ja, aber war schon nah dran, war schon.
Aber das Spannende ist ja, daran eher, finde ich noch, dass die es geschafft haben in der Zeit, schwelgen wir mal kurz ein bisschen in die Vergangenheit, als eigentlich Alta Vista groß war und die ganzen Suchmaschinen, was haben die alle gemacht? Wetter, Apps, News und was weiß ich, alle so Riesenseiten. Und Google ist einfach straightforward in dieser Einfachheit geblieben.
Ja, schnell, einfach, leere Seite.
Nichts absolut drauf, das ist schon der Wahnsinn. Ne? Und bis heute sieht das Ding ja aus wie aus einem...
Ja, also es hat sich schon verändert, aber...
Es hat sich schon verändert, aber marginal im Vergleich zu allem. Das ist schon stark, wenn man dieses Urwei so aufrechterhält, wie diese Firma das gemacht hat. Also die waren sich viel noch drumherum gemacht und Ads und weiß ich was. Aber das Core-Nutzerversprechen einfach straightforward durchziehen, mit neuen Technologien wieder anders machen.
Ganz, ganz lange war eine KPI bei Google zu minimieren, wie lange die Leute auf ihrer Seite sind. Also während die meisten Webseiten sagen, oh, wir wollen irgendwie viele Seiten pro Klick und lange Aufenthaltsdauer, haben die gesagt, wir wollen, dass die Leute so schnell wie möglich weg sind, weil das heißt, dass sie in einer ganz kurzen Zeit was gefunden haben und uns dann häufiger nutzen.
Absolut. Und auch ich glaube, die Geschwindigkeit, als Suggestion aufkam, schnell war ich kurz, das Problem war nicht, die Software war schnell genug, jetzt war der Mensch das Problem, weil der nicht gut genug Sucheingaben gemacht hat. Dann kam ja Google Suggestions so rein, das war das selbstverständlich, das Auto vervollständigt und so weiter. Und ganz ehrlich, ich denke das oft jetzt in derselbe Spiel, sehen wir jetzt gerade bei ChatGPT, Gemini oder auch Claude, wo jetzt schon dieses, ne, wenn ich was eingebe, fertige Dinger und so weitergeführt werden, weil da meine ich mir, es ist nicht so einfach, die richtige Frage zu stellen. Mhm. Eigentlich kennen wir es schon aus dieser Google-Welt, ist auch jetzt wieder da. Es ist nicht so einfach, gleich ein Mandat zu machen. Wir müssen das halt lernen und sich da reinzugeben, um da wirklich gut zu werden.
Christian, jetzt haben wir viel besprochen. Vielen, vielen Dank, dass du so einen tiefen Einblick gibst und dass sich auch alles andere anhört als Lexware PR, sondern du irgendwie viel geteilt hast und eure Hoffnungen und wie ihr da vorgeht. Ich glaube, das war wahnsinnig wertstiftend für die Leute, die zugehört haben. Alles Gute für Lexware und natürlich noch viel mehr Gutes für dich und deine Familie und eure Zukunft.
Ganz lieben Dank, Christoph, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Und falls du jetzt noch zuhörst zu Hause, dann ist das natürlich ein ganz klarer Fall dafür, dass dir die Folge irgendwie schon gefallen hat. Und dann solltest du natürlich jetzt auf den Abonnieren-Button drücken. Christian ist zwar ein einmaliger Gast, aber coole Gäste haben wir hier zum Glück regelmäßig. Ich würde mich freuen, dich bald wieder zu hören. Komm gut durch deine Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Christian
und von Christoph. Ciao, ciao.